together right now. Over me. Connect. Alles, was uns verbindet.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe von Connect auf Radio Agora 105,5. Ich bin Melissa und werde euch heute ein weiteres spannendes Thema näher vorstellen. Ich werde euch vorab schon mal eine Kleinigkeit verraten. Es wird auf jeden Fall wieder gesellig und kulturell vielseitig. Aber dazu gleich mehr. So, um was geht es in der heutigen Sendung? Ich nehme euch heute mit auf eine kleine Reise. Eine Reise nach Rumänien. Wir besuchen Buki in Cetriac und unterhalten uns dafür mit dem Gründer und der Gründerin von Buki, Stefan und Heidi. Buki, was ist das, werden sich jetzt einige fragen. Buki ist deshalb so spannend, weil dieser gemeinnützige Verein einen wichtigen und wertvollen Beitrag für die Gesellschaft in Rumänien leistet. Mehr verrate ich aber erstmal nicht. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir hören uns nach einem Lied der ungarisch-rumänischen Gypsy-Sängerin Monika Lakatos und Romengo. Hier kommt das Lied En Az Eje.
Na na na.
Ja, das war En As Egel von Monika Lakatos und Romengo. Und jetzt, wo wir kulturell schon ein wenig aufgewärmt sind, geht es weiter im Programm mit einem Interview von Stefan. Er ist der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Buki in Rumänien. Es bleibt auf jeden Fall spannend, also bleibt dran. Hier kommt das Telefoninterview mit Stefan von Buki. Bitteschön.
Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf heute herzlich Stefan begrüßen. Stefan ist am Apparat bei uns. Hallo Stefan.
Hallo liebe Melissa, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Freut mich. Stefan, jetzt erzähl uns doch mal genauer, was macht Buki?
Ja, Buki ist eine private Initiative aus Bad Zollgau. Bad Zollgau ist nördlich vom Bodensee und wir unterhalten in Citriac, das ist ein kleines Dorf im Kreis Satu Mare in Rumänien. In diesem Dorf unterhalten wir eine Betreuungsstätte für Roma-Kinder. Und wie kann man sich das vorstellen? Wir haben 6 Angestellte. Täglich kommen etwa 45 Kinder zu uns ins Projekt. Und das läuft so ab, dass die Kinder morgens bei uns ein Frühstück erhalten, nach dem Frühstück in die Schule gehen, nach der Schule zurückkommen, einen Mittagstisch oder ein kleines Festbar erhalten und dann pädagogisch betreut werden. So, und jeder, der hier in unserem Umfeld an eine Tagesstätte denkt, dass die Kinder eben einen Mittagstisch bekommen und dann ihre Hausaufgaben machen und danach spielen können. Aber im Armutskontext, wie das bei uns der Fall ist, sieht eben eine Tagesstätte ganz anders aus. Bei Buki im Armutskontext geht es vor allem um eine soziale Grundsicherung der Kinder, um Familienhilfen, humanitäre Hilfen, eine kontinuierliche Tagesstruktur, um lebensnahe Bildung und selbstverständlich auch um eine schulpädagogische Begleitung. Und was bei uns vielleicht auch noch besonders ist, wir finanzieren das alles über Spenden. Es ist eine private Initiative, also ein Verein, und diese ganze Arbeit wird über Spenden finanziert.
Ja, Wahnsinn. Also was ihr da so alles leistet, kann ich fragen, wie seid ihr dann zu diesem Projekt überhaupt gekommen?
Ja, das war ein großer Zufall. Ich glaube, auch Schicksal ein Stück weit. Meine Frau Heidi Haller war 2008, das ist jetzt etwa vor 15 Jahren, auf einer privaten Fahrt mit einem Hilfstransport in die Region unterwegs. Ein Freund oder weitläufiger Bekannter von ihr hat Kleider in eine katholische Kirchengemeinde gebracht und sie war bei der Verteilung dabei. Das war in der Region und auch in Citriac. Und offensichtlich hatten die nach der Verteilung noch Dinge über und dann stand ein Mann neben ihnen, der sagte, ach, er wüsste noch eine andere Stelle, wo man Kleider abliefern könnte. Und so sind sie quasi in das Roma-Viertel von Citriac gekommen. Und was sie dort eben erlebt haben, das war für sie schon ein Stück weit schockierend. Also schockierend insofern, weil eben im Februar bei Minustemperaturen sie auf Familien gestoßen sind, die im Plastikverschlag gelebt haben. So, und die haben einfach nichts, gar nichts gehabt. Und gleichzeitig aber sind sie im ganzen Viertel eigentlich sehr freundlich aufgenommen worden. Sie wurden in die Häuser oder Hütten eingeladen, wenn man das so nennen darf. Auf jeden Fall, meine Frau brachte da Bilder mit und wir waren schon überrascht, dass solche Situationen, solche krasse Armutssituationen in Europa vorherrschen. Und wir wussten das nicht. Wir wussten das aus Afrika, aus Asien, vielleicht Lateinamerika noch, aber in Europa. Und dann haben wir gesagt, das können wir so nicht stehen lassen, da müssen wir was tun. Und so ging das los 2008. Und dann sind wir eben anfangs mit Hilfstransporte organisiert und haben Kleider und Medikamente und Lebensmittel in das Viertel gebracht. Und irgendwann mussten wir für uns feststellen, dass wir da noch 100 Jahre lang Hilfstransporte fahren könnten, aber an dieser Struktur der Armut über diese Hilfstransporte nichts verändern würden. Und das war eben einer der Punkte, wo wir sagten, wir müssen was ändern. Und lange Rede, kurzer Sinn, so ist eben die Idee für dieses Buki-Haus, diese Tagesstätte entstanden. Und ja, vielleicht auch durch einen Schutzengel hat sich das dann alles so entwickelt. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man dann in so einem Dorf einfach so eine Tagesstätte eröffnen kann, sondern da sind sehr viele Zufälle sind da zusammengekommen, die das am Schluss ermöglicht haben.
Ja, danke, Stefan. Bevor es jetzt gleich weitergeht, ein Stück von Nifty's mit When Will We Go to Romania. das war Nifty's mit When Will We Go to Romania, passend zum Thema heute. Heute haben wir Stefan am Apparat. Er hat schon einiges über die Armut in Rumänien, speziell in Cetriac, erklärt. Einige Leute, die dort leben, leben im Plastikverschlag, bei Minustemperaturen und auch so ein bisschen vergleichbar mit der Armut in Afrika. Stefan, kannst du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, wie kann man sich so ein Leben im Slum eigentlich vorstellen?
Darf ich dir da, oder nicht nur dir, sondern allen Zuhörern vielleicht mal eine Frage stellen? Mhm. Wie seid ihr denn heute Morgen aufgestanden? Wie läuft es bei euch ab? So, wie wohnt ihr? Mhm. Ja, wohnt ihr in einem kleinen Zimmer, in einer größeren Wohnung, in einem freien stehenden Haus? So, ihr seid aufgestanden, geht ins Bad, geht an euren Kleiderschrank, ja. Geht in die Küche,
Kaffee.
Ihr habt fließend Kaffee, mhm. Kommt aus der Maschine, Zeitung wird gelesen. Genau. Ja. Menschen in slumartigen Verhältnissen wohnen in Elendshütten. Und Elendshütten haben eine Größe von 15 Quadratmeter, vielleicht 20. Das sind Hütten, die sind vielleicht so hoch, wie man gerade so stehen kann. Oft haben sie ein Bett, manchmal zwei Betten und einen Ofen. Und das war's, sonst ist da nichts. Eine unserer sozialen Leistungen ist, dass wir morgens die Kinder wecken. Und wenn wir dann ins Viertel gehen und an die Türen klopfen, das ist für uns schon immer auch ein bisschen was Besonderes. Dann hörst du dann aus diesen Räumen, ja, Igen, ja, kommt rein. Und dann öffnen wir die Türen und dann liegt eine Familie auf zwei Betten. Links der Vater oder der Vater mit den Söhnen im Bett und die Mutter mit den Töchtern. Mhm. Und dann krabbelt quasi das Kind oder die Kinder krabbeln aus dem Bett, wo zwei, drei, vier Personen drin liegen, über die anderen Personen hinweg. So, die ziehen ihre Schuhe an und kommen sofort mit uns mit. In so einer Elendshütte, da gibt's kein Wasser. Hm. Und wenn es kein Wasser gibt, dann gibt's keine Toilette, dann gibt's kein warmes Wasser, dann gibt's keine Küche in dem Sinne, wo man irgendwas sich zubereitet. Hm. So, das Aufstehen funktioniert also ganz anders. Das Kind besitzt das, was es am Leibe trägt. Das heißt, die Kleider, die das Kind trägt, das ist jetzt nicht ein Schlafanzug, sondern die Kleider hat das Kind mehrere Tage an. Irgendwann wäscht die Mutter wieder und dann hat sie die gleiche Klamotten wieder an. Hm. So, zum Frühstück gibt's auch viel. In unserem Fall ist es so, dass wir die Kinder mitnehmen und bei uns ein Frühstück gibt. Aber auch die Tagelöhner, die etwa zum Arbeiten auf die Felder gehen, die kriegen auf dem Feld ein Feschbrot und einen Mittagstisch. Und das muss man sich schon mal so vergegenwärtigen. Dann steht in irgendeiner Ecke, steht ein Eimer, da nimmt das Kind eine Handvoll Wasser, spült den Mund aus. Bei den Mädchen ist so, dass die Mütter dann oft nur die Haare flechten. So, aber das war's. Dann sitzen die hinten bei uns auf dem Fahrrad oder wir nehmen sie an die Hand und führen sie ins Bookiehaus. Hm. So, und das ist schon krass. Also, das ist einfach was ganz, ganz anderes. Und dann fragt man sich, ja, wie ist denn das beim Essen zum Beispiel? Ja, also wie kocht so eine Frau? Und es gibt diesen Roma-Ofen, das ist ein blecherner Ofen, ein kleiner Ofen, der wird mit Holz gefeuert und im Winter ist der eben auch zum Heizen da und da ist eine Pfanne drauf oder da kocht ein Topf mit Kartoffeln. So, und wenn dann Familienmitglieder da sind, dann wird aus der Pfanne oder aus dem Topf raus quasi auf einem Teller die Speisen im Kreis rumgereicht. Es ist nicht so, dass es da einen Tisch gibt oder Stühle oder dass man gemeinsam an den Tisch hinsitzt und jeder Teller und Besteck hat. Das gibt's nicht. Also es ist nicht so, dass jeder im Raum für jeden ein Besteck da ist. Sondern dann geht der Teller rum und je nachdem, was es gibt, mal Kartoffeln, mal wird irgendwas angebraten, das wird rumgereicht. Hm. Also Armut in diesem Roma-Kontext ist halt nochmal eine ganz andere Liga, wie wir uns das hier vielleicht so vorstellen. So, und wenn wir dann von prekären Lebensverhältnissen oder super prekären Verhältnissen sprechen, dann heißt es, dass die Familien einfach gar nichts haben, nicht. So, wenn wir in unsere Räume schauen, mit den Regalen voll mit Klamotten, voll mit Büchern, das gibt's da alles nicht. In die Kinderzimmer, wo man nicht weiß, wo man Spielsachen hin tut. Hm. Spielsachen gibt's nicht. Die Kinder haben nicht. Dieses Leben am extremen Minimum ist auch ein Stress, wenn die Mütter und die Väter nicht wissen, was sie morgens auf dem Tisch haben. Wir haben das erlebt. Wir kommen in Familien rein, da ist eine Kartoffel. Die Eltern sind vor uns gestanden, die haben geweint, die wussten nicht, was sie tun sollen. Dass dieser Stress auch auf die Kinder sich auswirkt und auf die Kinder traumatisierend wirkt, steht außer Frage. Ja. Und wenn Familien in solchen Situationen leben und die Kinder in diesen Situationen aufwachsen, dann steht Bildung nicht an erster Stelle. Und dann brauchen die Unterstützung, damit die Kinder überhaupt die Schule erreichen. Und genau deshalb sind wir dort.
Diese Armut, die du da jetzt beschreibst, eine Kartoffel für eine ganze Familie, ist es dann in dem ganzen Viertel so? Ist dieses ganze Roma-Viertel dort ein riesiger Slum?
Also Gott sei Dank überhaupt nicht mehr, sondern das sind die Situationen, die wir angefunden haben, als wir 2008 kamen. Viele, viele Familien haben in super prekären Verhältnissen gewohnt. In den letzten Jahren hat sich bei uns die Situation aber grundlegend verändert. Und das muss ich auch sagen. Das Roma-Viertel in Chitriac ist rückblickend eine Erfolgsgeschichte. Weil die Anzahl an Familien in prekären Lebensverhältnissen deutlich zurückgegangen ist. Wir haben noch Familien, die wir auch humanitär regelmäßig unterstützen, aber die Situation hat sich deutlich verbessert. Also es gibt heute keine Plastikverschläge mehr. Diese kleinen Elendshütten wurden sukzessive ersetzt durch, ich sage jetzt mal, bessere, kleinere Häuser. Ja, also diese Elendshütten sind ja Verschläge. So, diese Häuser haben immer noch kein fließendes Wasser, aber diese Substanz dieser Häuser ist natürlich immer noch besser. Oder dann haben sie zwei Räume, dann haben sie einen Vorraum, haben vielleicht auch schon einen Schrank oder einen Tisch im Raum stehen. Also die Situation hat sich deutlich verbessert, wenngleich sie noch nicht stabil ist. Ich würde mal sagen, Chitriac, um das vielleicht vorwegzunehmen, ist wirklich ein Beispiel, wie Armut bekämpft werden kann. Aber da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch drauf.
Ja, das verwundert mich jetzt eigentlich auch. Und mich würde jetzt eigentlich auch interessieren, warum so viele Roma noch in Osteuropa in dieser bitteren Armut leben. Vor allem, wie kann man diese Armut, diese prekären Lebensverhältnisse, wie kann man das besser machen für diese Menschen?
Ja, das ist natürlich die zentrale Frage. Die Armut innerhalb der Roma in Osteuropa ist weiterhin unerträglich. Und man hat den Eindruck, die letzten 10 Jahre hat sich da nicht viel verändert, wenngleich das in Chitriac anders ist. So von der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt und isoliert und in ihrer Lebenswelt gefangen, so setzt sich dieser jahrhundertwährende Kreislauf aus Ablehnung und Ausgrenzung fort. So scheint mir das im Roma-Kontext. Also diese Ausgrenzung durch die Gesellschaft und gleichzeitig aber auch in ihrer eigenen Lebenswelt gefangen, fällt es super schwer, dass diese Menschen in dieser Mehrheitsgesellschaft teilhaben können und gleichgestellt werden, was ein Riesenthema ist. Und um diese Form der Armut zu beschreiben, fällt es mir leichter, um da ein Verständnis dafür zu bekommen, in so Wirkungskreisläufen zu denken. Und da möchte ich 1, 2, 3 Beispiele nennen. Also diese Armutsspirale zum Beispiel. Die Leute, Roma sind ausgegrenzt aus der Gesellschaft, werden ausgegrenzt und das erleben auch wir in unserem Projekt. So kriegen deshalb nur schlechte Jobs, also als Tagelöhner etwa oder einfache Jobs in der Industrie. Die sind schlecht bezahlt, so schlecht bezahlt, dass sie von diesem Geld kaum leben können. Mit diesem wenigen Geld rutschen sie in die Armut rein und werden auch aus dieser Armutssituation wieder ausgegrenzt und finden deshalb keinen Einstieg in besser bezahlte Jobs. So, das ist ein Wirkungskreislauf dieser Armutsspirale. Aber wo das vielleicht auch deutlich wird, ist etwa die Ausgrenzung aus medizinischen Leistungen, der Klassiker eigentlich. Die Situation ist folgende, also bei uns in Chitriac ist ja weit weg, ein kleines Dorf, 40 Kilometer weg von der nächstgrößeren Stadt Satu Mare. Und viele Menschen haben über Jahrzehnte dort mehr oder weniger isoliert gelebt. Und außer die Felder rundum des Ortes haben die Menschen nicht viel mehr kennengelernt. Wenn jetzt dort eine Frau zum Arzt muss zum Beispiel, ja, wie macht sie das denn? So eine Frau weiß ja nicht, wie man Bus fährt, wie man Zug fährt. Dann kommt sie in Satu Mare an, ja, wohin soll sie denn gehen? Dann kann so eine Frau nicht lesen und schreiben. Ja, wie kriegt die denn einen Termin bei einem Arzt? Wie weiß sie, was eine Sprechstunde ist? Wie wird ein Formular ausgefüllt? Dann muss sie nochmal zu einem Wiederholungstermin. So, und wenn so eine Frau dann beim Arzt ist, kommt es eben bis heute ganz so vor, dass sie einfach weggeschickt wird, so, weil sie eine Romja ist. Und das sind so Wirkungskreisläufe. So eine Frau, die wird nie zum Arzt kommen. Und das ist eben zentral, dass diese Kreisläufe an irgendeiner Stelle unterbrochen werden. Ein anderes Beispiel, und ich nenne es einfach nochmal, weil es eben auch oft diskutiert wird, das ist das Thema Teilhabe und Bildung. Die Roma sagen zu Recht, Roma werden segregiert in den Schulen, und das heißt, dass man Roma-Kinder separate Roma-Klassen bildet oder dass man ganze Schulen bildet, wo nur Roma unterrichtet würden. Faktisch ist aber, dass die Roma überhaupt nicht unterrichtet werden. So, und von Seiten der Pädagogen ist zu hören, ja, die Roma, die kommen ja gar nicht regelmäßig in die Schule. Und wenn sie kommen, dann haben sie keine Hausaufgaben gemacht. Und wenn sie kommen, dann kommen sie zu spät. Ja, wie sollen wir eine Klasse unterrichten, wo regelmäßig unterschiedliche Kinder sind und die Kinder alle auf einem unterschiedlichen Niveau sind? Auch das ist ein Einwurf, den man einfach berücksichtigen muss. Und dieser Kreislauf aus Ausgrenzung und auf der anderen Seite aber nicht wissen, wie man mit so einer Situation umgeht, führt dazu, dass die Bildung im Roma-Kontext eben fast nicht stattfindet. Und auch so ein Kreislauf muss sich überlegen, wie man diese Kreisläufe unterbricht. So, und das ist entscheidend. Und mit Buki, mit NGOs, und das nicht nur Buki allein, sondern NGOs leisten da eben auch eine wichtige Arbeit, dass sie eben nah an den Menschen dran sind und diese Kreisläufe unterbrechen. Genau.
Danke, Stefan. Jetzt gibt's erstmal eine musikalische Pause. Hier ist Fanfare Ciocaria und dann Armianka mit Kan Marau La.
Shin me kala ko juke la te kala. ai, ai, camarola, camarola, ai, ai, camarola, camarola, ai, ai, camarola, camarola, ando bishin de cala, cojuquela, de cala, ai, ai, camarola, camarola, ai, ai, camarola, camarola, ai, ai, camarola, camarola, ando bishin de cala, cojuquela, de cala.
Wir sind nämlich gerade im Interview mit Stefan von Buki in Rumänien. Und er hat uns jetzt schon einiges erzählt. Stefan, du hast uns jetzt schon so viel über Armutsbekämpfung erzählt. Die Situation in Titriac. Kannst du uns jetzt die Rolle von Buki erklären in dieser ganzen Situation?
Ja, also Buki nimmt die Menschen bei der Hand. Das heißt, wir begleiten sie wie über eine Brücke raus aus dem Roma-Viertel. Wir federn diese sozialen Hürden der Familien und vor allem auch der Kinder ab und begleiten sie in die Schule, begleiten sie zu Ärzten, zu öffentlichen Institutionen und tragen somit bei, dass die Menschen an der Gesellschaft teilhaben. Mhm. Bildung ist natürlich der zentrale Schlüssel für eine Gleichstellung und Teilhabe. Nur im Armutskontext muss Bildung anders gedacht werden. Das schafft eine klassische Schule, schafft es nicht. Und weil eben die sozialen Faktoren, diese Spannungsfelder, die sich aus dieser Armut ergeben, zu groß sind, zu erdrückend sind. Wenn die Familien nicht stabil sind, kommt ein Kind nicht in die Schule. Sie müssen die Kinder sozial stabilisieren und erst dann kann man an Bildung denken. Und genau das leistet Buki, das leisten viele NGOs. Wenn die Kinder dann mal in diesem Schulbetrieb drin sind, dann haben die auch eine Chance, da kontinuierlich teilzunehmen. Wichtig ist auch, dass NGOs und Buki vor allem diese Vorbehalte der Mehrheitsgesellschaft gegenüber der Roma abbauen. Das heißt, wenn wir Frauen oder wenn wir Männer oder Kinder einmal zu Ärzten gebracht haben, dann können die das auch ein zweites und drittes Mal alleine machen. So, und das ist eben ein entscheidender Punkt. Wir als NGO haben wir die Hand über diesen Menschen und bauen diese Vorbehalte und diese Ausgrenzung ab. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. So, und wir sehen uns als NGO und als Buki zwischen dem Roma-Viertel und der Gesellschaft und begleiten die Menschen in die Gesellschaft rein. Ohne diese Brücke funktioniert es nicht. Und das ist der wesentliche Beitrag, den Buki zu dieser Teilhabe und Gleichstellung der Roma leistet.
Mhm. Wollt ihr das jetzt auch in Zukunft dann so weiterführen oder habt ihr noch andere Zukunftspläne für Buki?
Die Situation im Roma-Viertel verändert sich mit einer hohen Dynamik. Und in Titriac verändert sie sich sehr positiv. Das ist nicht nur, weil Buki da ist, sondern das ist, weil sich im Arbeitsmarkt, vor allem im europäischen Arbeitsmarkt, viel verändert. Viele Roma gehen in die Arbeitsmigration, was auch wieder große soziale Herausforderungen mit sich bringt, aber in erster Linie mal Geld. Und damit verändert sich die wirtschaftliche Situation der Roma in Titriac fundamental im Moment. Gleichzeitig investiert die Gemeinde und der Staat viel Geld in die Infrastruktur, es wird geteert, es wird Strom gelegt, gibt es Nachtlaternen gibt's oder Straßenbeleuchtung, Wasserleitungen werden gelegt, es wird der Müll abgeholt im Roma-Viertel. Das ist in Osteuropa bestimmt nicht oft der Fall. Das heißt, die Gemeinde leistet ihren Beitrag und der Staat einen wichtigen Beitrag. Und Buki muss sich dieser Situation anpassen. Und das ist auch eine Herausforderung für uns. Und die Bildungsbegleitung und die soziale Arbeit wird auch in Zukunft wichtig bleiben. Also die Situation verändert sich zum Guten, aber sie ist immer noch sehr fragil. Und diese Bildungsbegleitung ist eine langfristige Arbeit. Das ist mit einem Hilfstransport nicht gemacht. Und wir wollen diese langfristige Arbeit im Roma-Viertel in Çitrihag leisten.
Ihr leistet ja so viel jetzt, also für die Gesellschaft. Kann ich fragen, wie finanziert ihr euch oder wie finanziert ihr Buki?
Ja, wie ich eingangs bereits geschildert habe, ist Buki ein Verein, das heißt eine private Initiative, und wir finanzieren uns weitgehend über Spenden. Das heißt, die Betreuung von 45 Kindern jeden Tag, die 6 Kolleginnen, das Frühstück und den Mittagstisch, die soziale Arbeit, die Familienhilfe, die humanitären Leistungen, all das finanzieren wir über Spenden. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Gleichzeitig ist es eben so, dass sich das Roma-Viertel verändert. Es verändert sich in einer hohen Dynamik. Und das heißt auch, dass wir unsere sozialen Leistungen auch anpassen müssen. Und wichtig wäre jetzt in dieser Situation, wo es eigentlich den Menschen schon ein bisschen besser geht, dass wir das Thema Berufseinstieg, Begleitung in den Arbeitsalltag in unsere Programme aufnehmen würden, weil eben nicht nur Bildung wichtig ist, dann sind die Leute gebildet, aber in Çitrihag und kommen da nicht weg zum Beispiel. Das ist ein Riesenthema. Also die Kinder und Jugendlichen machen einen Abschluss, aber sitzen in Çitrihag fest und bekommen eben keinen Anschluss in die Wirtschaft in Rumänien oder in die Arbeitsmigration, wo auch immer. Oder in der Armutsmigration entstehen soziale Schieflagen, die eben auch wieder begleitet werden müssen. Und da geht uns einfach die Luft aus.
Wenn euch die Luft ausgeht, also wie kann ich oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Buki helfen?
Ganz einfach, über Spenden. Und das ist auch möglich und wir würden uns riesig darüber freuen, weil wir das Geld wirklich brauchen und weil das Geld auch ankommt. Bei den Kindern, bei den Familien. Auf unserer Internetseite www.buki-hilfe.de findet ihr einen Spendenbutton über PayPal oder ihr könnt auch ganz einfach übers Bankkonto spenden. Ich würde mich riesig freuen darüber und herzlichen Dank schon im Voraus. Man kann uns natürlich auch noch helfen, indem man sich persönlich engagiert. Wir sind immer wieder auf der Suche nach Handwerkern, weil eben bestimmte Häuser oder irgendwelche Spieleinrichtungen oder Strom oder was streichen oder da mal eine Mauer ziehen oder da was isolieren. So, haben da immer einen Bedarf an Leuten, die uns in irgendeiner Form unterstützen. Und vielleicht hat ja jemand in der Runde mal Zeit, im nächsten Jahr oder diesen Jahr vielleicht noch, wir müssten uns dann halt konkret abstimmen. Und dann kann jeder, der da möchte, eben auch mit uns ins Projekt kommen und sich in irgendeiner Form engagieren. Und natürlich sind wir dann auch mit den Kindern zusammen, die immer in unserem Fokus stehen. Ja, und wer Interesse am Buki-Projekt hat, wer sich da an uns wenden möchte, herzlich gerne, geht auf unsere Internetseite www.buki-hilfe.de. Dort findet ihr eine E-Mail-Adresse, dort findet ihr eine Telefonnummer und ihr könnt euch jederzeit an uns wenden. Wir freuen uns darauf.
Ja, wir haben jetzt so viel von dir gehört. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein letztes Appell geben?
Ja, helft mit, die Diskriminierung gegenüber Roma abzubauen. Es ist unglaublich und das erleben wir auch in unserem Projekt, was die Menschen erfahren und welche unglaublichen Hürden durch die Diskriminierung und Ausgrenzung der Menschen entsteht. Also helft mit, diese Diskriminierung abzubauen und dann findet die Teilhabe und Gleichstellung automatisch statt. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Stefan.
Das war das Interview mit Stefan von Buki in Çitrihag. Vielen Dank, Stefan, auf jeden Fall für das umfassende und informative Interview. Jetzt gibt es für alle Zuhörer und Zuhörerinnen eine kleine musikalische Pause. Und danach geht es weiter im Programm mit Heidi, der Gründerin von Buki, und Sarah, einer Praktikantin bei Buki. Hier kommt ein weiteres Lied von Monika Lakatos und Romengo, Aven Aven Romane.
Na 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 Ich saß da drei Wachtalleigkeiten mit meinem Mann und plädierte. Oh, da na 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 na.
Wer saß da Wachtalleigkeiten?
Hat die Schicker auf die Menge, drei war ja genau die Menge. Ja, na 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 na. Le pure sangue a bane, le terne sacca de chene. Oh, da 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 da. E pure non mi acchina me, dai mo la scivorma pene. Oh, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo. E io me ne vedo male, che era sloia che tale. Oh, ma lo, ma la, 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 la. E io me ne vedo male, che era sloia romane. Ah, la, 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 la. E buffo ma sa che tane e terne cade si chiare io. Na 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 na.
Das war Arwen Arwen Romale. So, wir haben jetzt schon einiges über Buki erfahren. Wir wissen, es ist ein gemeinnütziger Verein, der in Çitrjak aktiv ist und dort Menschen unterstützt, die in benachteiligten Verhältnissen leben. Heidi, die Gründerin von Buki, ist zurzeit in Çitrjak und sie arbeitet dort mit den Kindern an einem ganz besonderen Projekt. Aber dazu soll sie uns auf jeden Fall erstmal selber von berichten. Hier kommt in einer kleinen WhatsApp-Sprachnachricht Heidi.
Ich bin die Heidi und zusammen mit meinem Mann Stefan betreiben wir seit 2011 das Buki Kinderhaus in Rumänien. In meinem normalen Leben bin ich Restauratorin und wenn ich in Rumänien bin, bin ich eigentlich für alles zuständig. Ich koche mit den Kindern, ich spiele mit den Kindern, ich versuche den Kindern Rechnen beizubringen. Ich bin aber auch im Dorf unterwegs und kümmere mich um die Belange der Leute, also Arztbesuche, Medikamente besorgen, Häuser umbauen, Häuser renovieren. Wir sind für Praktikanten zuständig. Wir sind für unsere Kollegen zuständig. Also wir haben in der Zwischenzeit 6 Angestellte. Wir sind fürs Fundraising zuständig. Also eigentlich alles, was man sich so denken kann, sind wir zuständig. Und es macht mir sehr, sehr Spaß. Also mein Herz schlägt für diese Arbeit, sonst könnte ich das gar nicht bewältigen. Restauratorin, selbstständig und Buki auf der anderen Seite. Seit einer Woche bin ich mit einer Freundin und 2 Volontärinnen hier in Çitrjak und wir organisieren ein Restaurantprojekt. Man kann das sich so vorstellen, wir organisieren mit 9 Kindern aus dem Buki-Haus, also Kinder, die dazu Lust haben, ein Restaurant. Unser Motto ist Burger. Wir bieten Heute ist unser Restauranttag. Heute haben wir 30 Gäste eingeladen. Wir bieten Burger, verschiedene antialkoholische Cocktails an und zwei verschiedene Desserts. Und dazu gilt es, ein Küchenteam zu bilden, ein Barteam zu bilden und ein Serviceteam zu bilden und auch zu trainieren. Wir haben jeden Tag bestimmte Burger oder Pommes oder Desserts oder Cocktails hergestellt und die Kinder haben dann, also die haben das selber hergestellt, wir haben ihnen geholfen, aber sie haben das selber hergestellt und die Kinder haben die Sachen verkostet, wir natürlich auch und wir haben dann gemeinsam abgestimmt, welche Burger, welche Desserts und welche Cocktails auf der Speisekarte stehen. So, und heute ist unser großer Tag. Wir trainieren heute nochmal den Service, wir trainieren nochmal die Bar, wir kochen in der Küche die ganzen Burger fertig. Die Pommes haben wir schon vorbereitet, die Nachtische auch. Und heute Abend um 5 öffnen wir unsere Türen. Ziel des Restaurantprojekts ist, dass die Kinder lernen, dass es auch andere Berufe gibt, wie als Tagelöhner in Chytriac auf den Feldern zu arbeiten. Also sie sehen, dass man als Koch Geld verdienen kann, im Service Geld verdienen kann oder hinter der Theke ausschenken kann und somit auch Geld verdienen kann. Sie lernen Selbstbewusstsein, weil sie die Gäste begrüßen dürfen, weil sie mit den Gästen reden müssen. Und was ganz wichtig ist, sie lernen auch abzurechnen, mit Zahlen umzugehen. Wir werden am Montag das gesamte Projekt zusammen abrechnen. Und ich denke, das ist eine Riesenchance und wir sehen auch, dass die Kinder sehr, sehr viel Spaß haben. Sie lernen spielerisch ganz viele Dinge fürs kommende Leben. Und das ist ein Riesending. Es hat uns Spaß gemacht und den Kindern macht es auch Riesenspaß.
Ja, vielen Dank, Heidi. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei dem Projekt. Jetzt hört ihr auch noch Sarah, eine Praktikantin, die sehr fleißig bei Buki mitwirkt und auch ihre Eindrücke schildert, ein bisschen erzählt von ihrer Arbeit bei Buki, also ihrem Praktikum bei Buki und darüber, wie es ihr Leben verändert hat.
Ich bin die Sarah, 24 Jahre alt und studiere Sozialarbeit im Bachelor in Würzburg. Im Sommer 2022 habe ich mein Praxissemester bei Buki absolviert und bin auch momentan wieder für ein Projekt vor Ort in Rumänien. Während dem Praxissemester war ich für verschiedenste Tätigkeiten zuständig, unter anderem für das morgendliche Wecken der Kinder im Slum und das Fertigmachen fürs Frühstück im Buki-Haus und anschließend für die Schule. Und nachmittags habe ich bei der Betreuung der Kinder mitgeholfen. Außerdem durfte ich ein einwöchiges Projekt mitorganisieren und da mitwirken bei dem sogenannten Orientierungsprojekt, wo Jugendliche von Buki auf die Großstadt oder auf generell das Zurechtfinden in der Stadt vorbereitet wurden und auch gelernt haben, wie sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurechtkommen. Das war echt spannend. Das momentane Projekt, das stattfindet, ist das Restaurantprojekt. Hier sind meine Aufgaben die Begleitung von der Küchengruppe mit einer anderen Ehrenamtlichen und wir unterstützen die Kinder einfach bei verschiedensten kulinarischen Tätigkeiten, geben Tipps und Hilfestellungen. Ziel des Restaurantprojekts soll es ja sein, den Jugendlichen von Buki gastronomische Abläufe und eben auch Berufe näher zu bringen, weil es einfach auch ein super Arbeitgeber sein könnte und die Jugendlichen nun mal in einem Alter sind, wo solche Themen mehr und mehr interessant werden. Jetzt dazu, wie Buki mich und meine Weltsicht beeinflusst hat. Bin auf jeden Fall nach dem Praktikum oder Praxissemester deutlich dankbarer für alles, was ich habe und habe mich auch ein bisschen in die Einfachheit des Lebens verliebt und darin, das Leben einfach langsamer zu leben und ein bisschen achtsamer zu sein. Außerdem verstehe ich jetzt die komplexen Zusammenhänge mit Armut besser und dass Armut keine Entscheidung ist, sondern besonders im Fall der diskriminierten Minderheit der Roma einfach auch ein gewisses Schicksal ist, in das man hineingeboren wird.
Ja, Sarah, auf jeden Fall vielen Dank für die Eindrücke. Falls es jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, die gerne mehr über Buki erfahren möchten, es gibt auch eine Webseite unter www.buki-hilfe.de. Dort gibt es auch alle Neuigkeiten über Projekte, viele Fotos, spannende Berichte und Praktikanten und Praktikantinnen der sozialen Arbeit und viel, viel mehr. Und wenn jemand die Lust gepackt hat, dort auch mitzuwirken, gibt es natürlich auch die Kontaktadresse von Buki. Ich wünsche dem Verein auf jeden Fall alles, alles Gute. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal bei Connect auf Radio Agora.